Die größte Gefahr geht tatsächlich von Menschen aus, die meinen, sie könnten gegen Journalisten, gegen Journalistinnen tätlich vorgehen. Sie könnten sie bedrohen sie im Netz. Das ist, sind Kolleginnen und Kollegen ja ständig auch extremsten Angriffen ausgesetzt.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Was darf Journalismus und wo liegen seine Grenzen? Was macht eine freie Presse aus? Was bedroht sie und welchen Stellenwert hat sie für unsere Demokratie? Mein Name ist Janina Zillikens-McFadden. Für diese Folge von Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte, darf ich mich mit Justus von Daniels über die Pressefreiheit unterhalten. Justus ist ein ausgezeichneter Gesprächspartner für dieses Thema. Denn er ist nicht nur Journalist und seit 2019 Chefredakteur von Korrektiv. Das ist eine Organisation für investigativen Journalismus. Er ist außerdem Jurist und kennt daher sowohl die theoretische und nun vorwiegend die praktische Seite dessen, was Pressefreiheit eigentlich bedeutet. Wir unterhalten uns darüber, wie der Staat die Pressefreiheit schützt, aber sie an manchen Stellen noch einschränkt. Darüber, wie Unternehmen mit strategischen Klagen versuchen, Journalistinnen zum Schweigen zu bringen. Und über die immer wichtigere Rolle der Gerichte. Aber auch über die viel beachtete Korrektivrecherche Geheimplan gegen Deutschland, den Informantenschutz und das Urteil zum rechtsextremen Magazin Kompakt. Gespräche wie dieses mit Justus, aber auch unsere strategischen Klagen und andere Projekte sind nur möglich, weil viele tolle Menschen uns unterstützen. Auch du kannst Teil des Team Grundrechte werden. Werde jetzt Fördermitglied oder unterstütze uns mit einer Spende. Infos dazu gibt es in den Shownotes. Lieber Justus, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst.
Hallo.
Wir wollen uns heute über Pressefreiheit unterhalten. Ein guter Einstieg wäre vielleicht, über die Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen zu sprechen. Die NGO gibt die jedes Jahr raus und es ist eine Erhebung, die sich in 180 Staaten anschaut, wie es um die Pressefreiheit steht. Deutschland ist da auf Platz 11. Was zeichnet für dich eine freie Presse aus?
Also im ganz ursprünglichen Sinne geht es ja eigentlich erstmal darum, dass ich nicht in meiner Existenz bedroht bin, nur weil ich etwas veröffentliche. Mhm. Und zwar in der Existenz bedroht bin von staatlicher Repression. Also dass der Staat mich nicht verfolgt, weil ich etwas veröffentliche. Aber es geht natürlich auch um die körperliche Unversehrtheit. Also dass ich nicht befürchten muss, bedroht, geschlagen, verprügelt zu werden.
Also auf Demonstrationen zum Beispiel, dass Journalistinnen da frei recherchieren können und nicht behindert werden.
Genau, das sind natürlich dann Bedrohungen, die nicht vom Staat ausgehen, aber wo ich natürlich fordere, dass der Staat sich da auch schützend davor stellt, dass es eben nicht zu solchen Bedrohungen, auch gerade bei diesen Demonstrationen, geht. Und das ist ja sicherlich einer der Gründe, weswegen Reporter ohne Grenzen dieses neue Ranking vorgenommen hat, weil es ja genau da zu Verletzungen kam, beziehungsweise die Bedrohung von Journalistinnen und Journalisten in Deutschland tatsächlich auch gerade auf diesen Demonstrationen ja zunehmen.
Deutschland ist gefallen von Platz 11 auf Platz 10 im Vergleich zum vorherigen Jahr, weil die Angriffe auf Medienschaffende sich mehr als verdoppelt haben. Ich habe es mir aufgeschrieben, von 41 auf 89. Also das ist tatsächlich einer der Punkte, den Reporter ohne Grenzen auch sehr kritisch sieht. Wo siehst du in Deutschland aktuell noch Gefahren für die Pressefreiheit?
Ich glaube, dass die Pressefreiheit vom Staat relativ gut geschützt wird. Das heißt, ich muss keine Angst haben, dass der Staat gegen mich vorgeht. Da gibt es sicherlich auch Einschränkungen, wo sich dann doch vielleicht staatliche Stellen einmischen auf eine Art und Weise, dass es auch gerade den Quellen- oder Informantenschutz bedroht. Aber die größte Gefahr geht tatsächlich von Menschen aus, die meinen, sie könnten gegen Journalisten, gegen Journalistinnen tätlich vorgehen. Sie könnten sie bedrohen sie im Netz. Das ist sind Kolleginnen und Kollegen ja ständig auch extremsten Angriffen ausgesetzt. Mhm. Also durch so Hassposts, die aber nicht nur Hassposts sind, sondern die schon, schon in die Richtung gehen, dass dann verbal Morddrohungen kommen und das ist tatsächlich eine Sache, die zunimmt. Was uns gerade sehr beschäftigt, sind diese Situationen bei Demonstrationen, wenn wir Leute dahin schicken und ich kenne das auch von anderen Kolleginnen und Kollegen anderer Medien, dann überlegen wir uns ein Schutzkonzept. Dann müssen wir überlegen, soll da eine zweite Person mit dabei sein. Es gibt Kameramänner, die mit Schutzwesten dahin gehen. Wir müssen überlegen, was passiert mit den Kolleginnen, wenn sie von der Demonstration dann nach Hause fahren.
Mhm.
Sind sie dann alleine? Sind sie dann besonders verwundbar, weil sie dann gar nicht mehr geschützt sind, weil dann auch keine Polizei oder keine Umstehenden mehr dabei sind?
Mhm.
Und allein, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, finde ich schon sehr bedenklich, weil das führt ja dann auch zu so einem Chilling-Effekt, also zu einem Effekt, dass man sich dann überlegt, na gut, dann gehen wir vielleicht nicht dahin oder wir haben jetzt gerade nicht die Zeit, das alles vorzubereiten.
Mhm.
Und was ja dann eintritt, ist, dass dann eben keine Berichterstattung oder zu wenig Berichterstattung stattfindet, gerade bei den Demonstrationen, wo es ja wirklich um wo es um Extremismus geht und teilweise auch um Gewalt.
Du bist Chefredakteur von Korrektiv, also ist eine Non-Profit-Organisation für investigativen Journalismus oder die sich auf investigativen Journalismus konzentriert. Aber du bist auch Jurist, Vorjurist und befindest dich damit sozusagen genau an der Schnittstelle von dem, was Pressefreiheit bedeutet, also theoretisch und auch praktisch. Vielleicht erklärst du nochmal, wie schützt das Grundgesetz die Pressefreiheit?
Also ich bin tatsächlich eher von der praktischen Seite, weil wir tatsächlich jetzt viel Erfahrung haben im Journalistischen. Und das Schöne am Grundgesetz ist, zumindest die ersten 20 Artikel sind relativ klar geschrieben. Das sind kurze Sätze, kurze Artikel. Und da gibt es eben den Artikel 5, der eben die Presse- und die Meinungsfreiheit schützt. Und das ist ein ganz wichtiger Artikel, weil er einerseits alle Menschen in der Gesellschaft schützt, also mit der Meinungsfreiheit, dass man alles sagen darf, ohne vom Staat drangsaliert zu werden. Und die Pressefreiheit ist dann tatsächlich ein Teil dieses Artikels 5, der sehr prominent vorne steht und ja eine Grundlage bildet für den demokratischen Diskurs. Also dass wir eine Öffentlichkeit haben und über diese Öffentlichkeit in ein gesellschaftliches Gespräch kommen. Ja, da kann man sich dann drüber streiten, ob das nun alles richtig oder falsch ist.
Ja.
Aber dass die Presse, das ist jetzt nicht nur ein eigener Wirtschaftsraum, also wo man jetzt sagt, damit verdiene ich mein Geld als Verlag, sondern dass es bei der Presse ganz grundsätzlich darum geht, diesen Diskursraum zu ermöglichen und ihn möglichst breit zu ziehen. Ja, dass er möglichst gut geschützt, aber eben auch frei ablaufen kann. Und da sind wir natürlich in Deutschland im Vergleich zu sehr, sehr vielen Ländern immer noch sehr gut aufgestellt, weil diese Grundrechte nach wie vor schon auch stark geschützt werden, mit Ausnahmen.
Mm. Und die Pressefreiheit oder Artikel 5 im Allgemeinen ist ja ein Abwehrrecht, also ein Recht, was die Bürger und Bürgerinnen vor dem Staat schützt. Deswegen ist der letzte Satz ja auch, eine Zensur findet nicht statt. Also sozusagen der stärkste oder genau der ultimative Einschnitt in die Pressefreiheit. Wir haben eine Verfassungsbeschwerde erhoben, da ging es darum, dass das Pressetelefon der Aktivistengruppe Letzte Generation abgehört wurde. Und es ging da gar nicht darum, Journalistinnen zu beschatten, sondern es war Teil einer Strafverfolgungsmaßnahme. Also es ging um die Organisation selber. Nichtsdestotrotz waren natürlich Journalistinnen peripher auch betroffen. Wir klagen auch mit vielen Journalistinnen gegen mehrere Polizeigesetze und auch gegen das Bundesnachrichtendienstgesetz, wo auch viele Befugnisse drin sind, wo der Staat Geheimdienste, also Staat in verschiedenen Formen, Journalistinnen beschatten und abhören dürfen.
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil es ja nicht nur darum geht, dass die Journalisten irgendwie vom Staat völlig unbeobachtet arbeiten wollen, sondern dass es ja auch darum geht, die Menschen zu schützen, die Journalistinnen und Journalisten Hinweise geben. Also sprich, das, was man versteht unter Informantenschutz oder unter Quellenschutz.
Ja.
Also eine Quelle kommt zu mir, eine Informantin kommt zu mir in dem Vertrauen darauf, dass sie geschützt wird, dass ich sie nicht exponiere. Und genau da findet ja dann der Eingriff des Staates statt, wenn das auch nur so ein indirekter Eingriff ist. Ja, das sind dann andere Gesetze und dann sind das vielleicht andere Ziele, die der Staat da in dem Moment verfolgt. Aber es ist ja dann doch ein indirekter Eingriff, weil die Informanten, die Quellen im Zweifel nicht geschützt sind und auch oder auch nicht wissen, ob sie noch geschützt sind. Und diese Unsicherheit, würde ich sagen, ist was die Gefahr darstellt.
Ja.
Dass ich im Zweifel nicht weiß, greift der Staat da jetzt irgendwie ein mit einer Abhörmaßnahme und fällt dann quasi so als Nebenprodukt auch ab, dass dann eben ein Hinweisgeber exponiert ist. Ja? Und das, das zerstört das Vertrauensverhältnis, was schon wichtig ist. Investigativer Journalismus lebt zum großen Teil davon, dass es Menschen gibt, die sagen, in meinem Umfeld taucht ein Missstand, ein Problem auf und das ja. möchte ich gerne weitergeben. Und wenn die sich dann nicht mehr sicher fühlen, weil es sein könnte, die Polizei hört mit, dann haben wir ein grundsätzliches Problem. Dann wird es diesen investigativen Journalismus in der Form nicht mehr geben.
Also wenn jetzt jemand was wahrnimmt, ich weiß nicht, irgendeinen Missstand in irgendeiner Form und sich an euch wendet und das würde dann abgehört oder die Polizei würde das mitbekommen, dann würden da schon Strafverfolgungsmaßnahmen stattfinden. Also das würde die Pressefreiheit dann nicht schützen. Ist richtig verstanden?
Das würde sie nicht schützen und deswegen ist es, geht es uns natürlich darum, genau da auch die Grenzen zu setzen. Also da dem Staat gegenüber zu sagen, nein, das geht nicht. Mhm. Also es gibt einen bestimmten Vertrauensraum. Und dafür kämpfen wir. Wir sind dann in dem Moment quasi die Anwälte unserer Informanten.
Ja.
Es gibt ja die Whistleblower-Richtlinie von der EU, die ja auch teilweise umgesetzt wurde in deutsches Recht. Und auch da gab es eine riesige Debatte. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass auch aus der Perspektive des Journalismus, dass wir natürlich da auch unsere Erfahrungen oder die Erwartung auch formulieren, was es denn heißt, dass Whistleblower wirklich geschützt werden. Und klar, also die, wenn der Staat da eingreift, ist das schon aus meiner Sicht eine Verletzung der Pressefreiheit.
Inwieweit seid ihr als Journalistinnen geschützt, wenn ihr Informationen veröffentlicht, die jetzt sozusagen auf nicht ganz rechtmäßigem Wege zu euch gekommen sind?
Es gibt den Quellenschutz und auf den dürfen wir uns auch berufen. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir auch nicht immer wissen, wo jemand seine Informationen her hat. In dem Moment, in dem diese Information den Ort wechselt, nämlich zu uns, können wir damit umgehen. Und wenn es eben auch ein Berichtsinteresse gibt, auch ein öffentliches Interesse an einer Sache, dann dürfen wir darüber natürlich auch berichten. Das ist das Grundwesen des Journalismus, dass wir in der Lage sein müssen, Missstände offenzulegen, welche Motivation oder was dahinter steht, gerade beim Informanten, das muss uns in dem Moment egal sein, wenn die Information tatsächlich von erheblichem öffentlichem Interesse ist.
Mhm. Wir können da gerne mal an einem konkreten Beispiel drüber sprechen, und zwar einer der bekanntesten Recherchen von euch aus dem vergangenen Jahr. Da geht es um ein geheimes Treffen in Potsdam. Ihr habt die Geheimplan gegen Deutschland genannt. Ich denke, viele kennen die Recherche schon, also um den Artikel kam man ja nicht drum herum, aber vielleicht kannst du trotzdem mal kurz zusammenfassen in ein paar Sätzen. Worum ging es bei der Recherche?
Es ging um ein Treffen von etwa über 20 Personen in einem Landhotel in Potsdam. Und wir hatten den Hinweis bekommen, dass es da einen Rechtsradikalen gibt, der offensichtlich einlädt zu diesem Treffen, und einen der bekanntesten Rechtsradikalen der identitären Bewegung, nämlich Martin Sellner, ein Österreicher, einlädt, dort einen Vortrag zu halten und einen Masterplan, wie es so hieß in der Einladung, dort auch vorzustellen. Und zu diesem Treffen kamen eben tatsächlich Unternehmer, es gab hochrangige AfD-Politiker, die dabei waren. Es gab auch einige Leute aus der Werteunion, also die auch CDU-Mitglieder sind. Und die haben sich in diesem Landhotel offensichtlich einen Tag mehr oder weniger getroffen und in erster Linie über diesen Plan von Martin Sellner gesprochen, bei dem es eben um diese Remigrationspläne ging. Also bei denen es darum ging, wie schaffen wir es, so aus deren Sicht, dass möglichst viele Menschen, die wir nicht haben wollen, aus dem Land vertrieben werden. Also da geht es vor allen Dingen um Ausländer, die einen Asylstatus haben. Es geht um Geduldete und es geht aber auch um, so haben sie es genannt, nicht assimilierte Staatsbürger. Also es ist eine ganz...
Also Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft.
Menschen mit deutscher
Migrationshintergrund.
Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Und darum, wie man bestimmte Gruppen pauschal aus dem Land treibt. Das war in diesem ganzen Treffen, war das alles eingebettet, nicht nur, dass da über diese These diskutiert wird, sondern auch, mit welchen Maßnahmen, wie man auch diese These in die allgemeine Kommunikation, in die Öffentlichkeit bringt. Also das war so ein sehr, sehr konkretes Treffen, und die hatten sich das so vorgenommen, dass daraus irgendwie was Größeres wird in der Zukunft.
Und wie seid ihr da vorgegangen? Also das Wesen des investigativen Journalismus ist, Dinge aufzudecken oder in die Öffentlichkeit zu bringen, die die betreffenden Menschen lieber nicht veröffentlicht sehen würden. Kommt es auch vor, dass man die Rechte anderer in gewisser Weise auch verletzen muss, wenn man so recherchiert?
Ja, wir waren ja auch vor Ort und insofern haben wir relativ gut dokumentieren können, was auf diesem Treffen geschehen ist. Und wir haben auch Bilder gemacht. Und natürlich muss man dann immer schauen, dass du die Informationen, die du hast, dass man sie auch veröffentlichen kann. Und das war zum Beispiel bei den Bildern, die wir gemacht haben, ist dann so eine ganz kleinteilige Debatte. Aber da geht es dann schon auch darum, man fotografiert die Personen, wo sind diese Personen, kann man sie so ablichten, sind das Personen, sind sie relevant genug, auch in der Öffentlichkeit, dass man über sie berichten darf, verletzt man da auch nicht Persönlichkeitsrechte, und das muss alles sorgsam abgewogen werden. Wir haben das eben auch alles abgewogen und haben dann geschaut, was können wir veröffentlichen, was dann auch stehen bleibt. Ja, das ist ja auch ganz wichtig, dass wir einen Artikel veröffentlichen oder einen Text mit Fotos dann auch veröffentlichen, der dann auch Bestand hat. Und der Text, den wir veröffentlicht haben, ist in der Form immer noch auf unserer Webseite veröffentlicht. Wir haben einen Halbsatz geändert. Da können wir vielleicht auch noch gleich drüber sprechen. Aber diese Veröffentlichung steht.
Ja. Diesen Halbsatz musstet ihr ändern aufgrund von Verfahren, die gegen euch angeschrieben wurden. Genau, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
Ja, auch das war ganz interessant. Wir haben natürlich schon geschaut, nach der Veröffentlichung kommt da was. Also werden sich da jetzt einige. Und über Wochen lang kam nichts. Aber so nach 4 Wochen kam dann doch etwas. Einer der Teilnehmer hat dann gemeint, er hätte ein paar Punkte gefunden, die er angreifen konnte. Und diesen Prozess haben wir dann durchgefochten. Wir haben den größtenteils gewonnen. In einem kleinen Teil haben wir ihn tatsächlich verloren. Also einen Halbsatz mussten wir ändern. Der hatte aber auch gar nichts mit dem Kern der Recherche zu tun. Nur da setzte sich etwas in Gang, was auch in der Folge tatsächlich nicht ganz unerheblich war. Nämlich eine Art von Gegenerzählung. Und zwar hat dieser Teilnehmer das später auch in der Dokumentation mehr oder weniger nochmal so, ob er es wollte oder nicht, aber er hat zumindest zugegeben, dass es ihm gar nicht darum ging, uns zu überführen, dass wir da was komplett Falsches gemacht hätten, sondern es ging ihm darum, ein Gerichtsverfahren anzustrengen und damit erstmal in der Öffentlichkeit auch so ein Bild zu kreieren, da stimmt was nicht mit der Recherche. So, das ist das eine. Dann kommt der zweite Punkt, wenn man dann auch wenn es nur ein kleiner Punkt ist, den die andere Seite dann gewinnt, also wir als Journalisten müssen einen Halbsatz verändern, dann verbucht die Gegenseite das als großen Sieg. Und dann setzt sich was in Gang, wo dann einige von denen auch relativ erfolgreich waren, also auch mit der Hilfe von rechten oder auch sehr rechten Medien, die dann so titelten wie, ja, Korrektivrecherche falsch, Korrektiv verliert vor Gericht. Der Überschrift, dürfen Sie das machen, wenn Sie im Text dann differenzierend darüber berichten, dass es ja dann nur um einen Halbsatz geht. Aber wie wir alle wissen, heute in der medialen Aufmerksamkeit liest man dann doch eher den Titel oder vielleicht den Teaser, und das bleibt dann stark hängen. Das heißt, es setzt sich so ein Eindruck fest, nicht nur da war was mit der Recherche, sondern ja, bei der Recherche war ja irgendwas falsch oder war ja irgendwie alles falsch. Und diesen Menschen, die das so verstanden haben, immer wieder zu erklären, ja, die Recherche steht noch und da ist ein Halbsatz verändert worden, ist halt sehr, sehr anstrengend. Das heißt, man muss dann so immer wieder darauf hinweisen. Und das ist interessant, weil das im Grunde eine Strategie ist. Also so im professionellen Sprech nennt man das ja dann Litigation PR. Ja, also man macht PR-Arbeit für sein eigenes Narrativ, indem man irgendwelche Prozesse anstrengt. Und das hat in diesem Fall tatsächlich bei einer ganzen Menge Leute verfangen. Ja, und das müssen wir auch zurückholen. Und dann kann man sich natürlich fragen, was bedeutet das? Und ich glaube nämlich, dass sowohl Gerichte als auch wir als berichtende Journalistinnen und Journalisten, dass wir uns extrem sensibilisieren müssen, wenn wir das sehen, dass es da solche Verfahren gibt. Wie berichten wir darüber? wie schreibt man eine Pressemitteilung darüber? Mhm. Weil das Recht steht ja erstmal jedem zu. Ja, also es ist ja, jemand, über den berichtet wird, kann ja tatsächlich erstmal sagen, okay, ich möchte mich dagegen wehren. Aber das Entscheidende ist natürlich, wie gehen wir als Medien dann damit um? Also übernehmen wir dann ein bisschen schreibfaul oder schreibe ich den Artikel so, das gab es nämlich auch, die das sehr wohl differenzieren und eingeordnet haben und gesagt haben, ja, aber. Also ja, da gab es tatsächlich etwas, aber bitte guckt euch den Gesamtkontext an. An diesen Treffen und den Thesen und das, was da über Remigration gesagt wurde, das wurde nicht angegriffen.
Es ist eigentlich ganz spannend, weil da sehr viel drin steckt, was die Pressefreiheit im Zweifel in Gefahr bringen kann. Nicht nur, dass ihr als Journalistinnen euch vielleicht zweimal überlegt, ob ihr über bestimmte Dinge berichtet, sondern auch dieser ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, diese Energie, die dann da reinfließt. Das heißt, das frisst ja so viele Ressourcen, die eigentlich davon abhalten, sich mit den eigentlich relevanten Themen zu beschäftigen.
Das ist sicherlich auch eins der Ziele. Ja, also das ist ja genau das, was wir schon seit einigen Jahren immer so auch besprechen im Journalismus, aber auch bei den Presserechtlern. Da geht es um diese sogenannten SLAPP-Klagen.
Ja, was also, heißt das?
Das sind Klagen, die eigentlich nur darauf gerichtet sind, der anderen Seite es möglichst aufwendig und nervig zu machen, ja, dass sie in Gerichtsprozesse reingezogen werden und im Zweifel ja finanziell, aber auch zeittechnisch völlig in die Knie gezwungen werden. Vor einigen Jahren ging es vor allen Dingen darum, dass große Unternehmen gegen NGOs zum Beispiel sowas machen. Durch die Tatsache, dass sie eine Klage überhaupt beginnen, die NGOs zum Schweigen bringen, mehr oder weniger. Denen ist dabei völlig egal nachher, ob sie gewinnen oder nicht gewinnen. So. Und das, was wir hier erleben, ist nicht ganz das Gleiche, was die damals so meinten, aber es geht im Grunde um was Ähnliches, nämlich genau Zeit und danach am Ende auch Geld zu binden. Und der Gegenseite macht das offensichtlich Freude. Also wir haben immer auf der Gegenseite auch eine Person, bei der man das Gefühl hat, die hat auch dadurch so eine gewisse Legitimität in der Öffentlichkeit auch aufzutreten. Aber ja, es ist eigentlich kann man sagen, Geld- und Zeitfresser für nichts.
Ja.
Weil sich ja an dem Thema erstmal nichts verändert. Ja, also man kann sich über Halbsätze streiten oder mal über einen Satz streiten. Das ist das, was die Öffentlichkeit, was uns als Gesellschaft im Diskurs eigentlich nichts bringt.
Dass diese Strategie den Kopf der Menschen und auch die Menschen selber mit Bullshit fluten, mit allen möglichen
Flood the zone with shit.
Genau, richtig. Ja. Ich habe letztens gelesen, dass das Bundesministerium für Justiz jetzt auch einen Entwurf veröffentlicht hat, einen Gesetzesentwurf, um Aktivistinnen und Journalistinnen und andere Betroffene besser vor SLAPs zu schützen. Vor der Recherche zu Potsdam, habt ihr da Schutzmaßnahmen im Vorfeld schon vorgenommen? Also nicht nur, um, sag ich mal, korrektiv als Organisation zu schützen, aber auch, um euch selber zu schützen?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil gewesen. Das haben wir auch im Vorhinein besprochen, was da auf uns zukommen kann. Was aber dann doch spannend war zu sehen, dass man doch nicht an alles denkt.
Mm.
Es sind dann doch wieder die überraschenden Momente. Ich kann mal ein Beispiel erzählen. Diejenigen, die da recherchiert haben und die da sozusagen zum Kernteam gehört haben, die haben sich dann schon, also wir haben schon Gedanken gemacht, dass man sich da irgendwie aus dem Melderegister rausnehmen lässt etc. und auch überlegt, was kommt nach der Recherche, wo müssen wir vielleicht auch mit unseren Arbeitswegen so ein bisschen aufpassen. Und wir haben das auch mit dem größeren Team geteilt, aber wir haben nicht daran gedacht, dass alle, die in unserer Organisation waren, und das sind bei Korrektiv mittlerweile über 100 Leute, im Zweifel der gleichen Bedrohung ausgesetzt werden, weil Leute, die uns angreifen wollen, denen ist das ja egal, ja, wen sie da irgendwie erwischen. So. Und was wir erlebt haben, ist, dass es so Typen gab, die uns vor dem Büro mit so einer Videokamera aufgelauert haben und es dann immer so bloßstellen wollten. Und da wurden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns abgefangen, die gar nichts mit der Recherche zu tun hatten. Und das war natürlich sehr verunsichernd. Und natürlich war es dann auch so, dass es dann irgendwelche YouTube-Videos gab, die dann völlig unzusammenhängend darüber berichteten, ja, hier, guck mal, der arbeitet auch da und der wollte nichts sagen. Natürlich wollte der nichts sagen. Ja, und muss auch gar nichts sagen. Der war aber dann exponiert. Da haben wir auch nochmal gelernt, auch wenn wir tatsächlich viele gute Maßnahmen getroffen haben, aber da nochmal gelernt, worauf man aufpassen muss.
Ihr seid aber nicht die Einzigen, die verklagt worden sind. Ich glaube, auch Medien, die über eure Berichterstattung berichtet haben, sind verklagt worden. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Sind da auch Medien eingeknickt und haben gesagt, oh, irgendwie, also das wird es jetzt zu bunt, wir nehmen das lieber runter?
Also es gab hunderte, wenn nicht tausende verschiedene Berichte über das, was wir recherchiert haben, auch im Nachgang. Und es gibt einige wenige Artikel, die nochmal in wenigen Sätzen versucht haben zusammenzufassen, was ist denn jetzt genau besprochen worden. Und die wurden von dieser einen Kanzlei, die auch Rechtsstreit gegen uns geführt hat, die wurden dann angegriffen. Und es gab, glaube ich, 4 oder 5 oder ja, eine Handvoll Urteile gegen diese Artikel, die in der Kürze bestimmte Raffungen benutzt haben, die dann doch ein bisschen too much waren. Ja, also die dann auch nicht mehr eingeordnet haben im Text. Im Presserecht geht es ja ganz oft darum, wie ein unbefangener Leser eine Textstelle verstehen könnte. So, das beurteilt ja dann immer dann doch ein Gericht, also Richterinnen und Richter, die da sitzen, mal einer, mal drei. Und da ist es wichtig, dass diese Gerichte damit auch gut umgehen. Die machen das in der Regel auch, aber dass sie auch wissen, was es heißt, wenn da mal so ein Halbsatz steht. Kann man ihn vielleicht stehen lassen, weil man dann auch den Recherchierenden zugesteht, ja, sie haben das tatsächlich mit bestem Wissen und Gewissen so recherchiert. Mhm. Und ja, es mag vielleicht den einen oder anderen Leser geben, der es unbefangen irgendwie anders lesen könnte, aber dass man nicht sofort so Halbsätze rausstreicht, weil es sonst passieren kann, dass man sich beim Schreiben eines Textes schon sehr, sehr einschränkt auf einmal, weil man immer wieder überprüft, können wir diesen Halbsatz so stehen lassen, geht das noch? Da geht es natürlich immer auch darum, sozusagen die Persönlichkeitsrechte derjenigen zu wahren, über die man berichtet, das ist völlig klar, völlig unbestritten. Gleichzeitig muss man aber den Medienschaffenden auch zugestehen, dass bestimmte Formulierungen auch stehen dürfen, wenn sie nicht eben eine krasse Persönlichkeitsverletzung sind. Und da merke ich, da gibt es mal solche Urteile. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die in Zukunft noch mal mehr verhandelt werden muss.
Mm. Pressefreiheit gibt natürlich auch Journalisten und Journalistinnen Rechte, aber in gewisser Weise auch Pflichten.
Naja, die größte Pflicht, die wir haben, aber das ist auch die Pflicht gegenüber unseren Nutzerinnen und Nutzern, ist die Sorgfaltspflicht. Also wir müssen uns schon darum bemühen, die Dinge so zu recherchieren, dass wir es wirklich möglichst gut ausloten, dass wir wirklich auch Dinge dann, die behauptet werden im Artikel, dass es dafür auch genug Belege gibt, dass die Bewertungen nicht total überzogen sind.
Wie weit die Pressefreiheit geht, wird aktuell wieder diskutiert im Zusammenhang mit Kompakt, dem rechtsextremen Magazin. Zuerst mal kurz zum Hintergrund. Also Kompakt wurde vom Bundesinnenministerium verboten auf Grundlage des Vereinsrechts. Da will ich jetzt gar nicht im Detail sozusagen drauf eingehen, aber es ist wichtig, das mal gehört zu haben. Es kam jetzt zu einer Verhandlung und am 24. Juni hat dann das Bundesverwaltungsgericht das Verbot aufgehoben mit der Begründung. Und das fand ich sehr spannend, das ist ein Zitat. Das Grundgesetz garantiert selbst den Feinden der Freiheit die Meinungs- und Pressefreiheit. Also es wurde verboten, das Magazin, weil volksverhetzende, verschwörungstheoretische Ideologien sich in den Artikeln wiedergefunden haben, auch antisemitische Aussagen und so weiter. Also es wirft ja schon die Frage auf, wo liegen denn die Grenzen der Pressefreiheit?
Es ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Fall. Ich finde ihn auch deswegen spannend, weil jetzt unabhängig von dem Ergebnis, das Gericht sehr klar war in seinem Urteil, dass es ja eine ganze Menge an verfassungsfeindlichen Inhalten gesehen hat. Und insofern hat diese Begründung gezeigt, wo drin die Verfassungsfeindlichkeit eigentlich liegt. Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Das Gericht hat aber selber gesagt, es muss eben für ein Presseorgan, muss es eben prägend sein. Ne? Also das sagen diese aggressive, verfassungsfeindliche Haltung, die muss sich prägend in einem Magazin zeigen. Und da haben sie dann gesagt, nee, da gibt es noch genug andere Inhalte offensichtlich, weswegen das bei Kompakt eben nicht angenommen wurde. Das hat, glaube ich, nochmal ganz gute Leitplanken gelegt für das, was eben presserechtlich erlaubt ist und was nicht. Und ich bin immer auch dafür, dass ein Staat nicht schnell mit irgendeinem Verbot daherkommt und Medien aus dem Verkehr zieht. Man muss sich ja nur andere politische Mehrheiten vorstellen. Wenn das jetzt einfach wäre, dann wäre das tatsächlich ein Einfallstor in Zensur. Es gab ja eine ähnliche Debatte um den Blog Indie Media. Da ging es um, ja, politisch jetzt mal gesprochen, eine ganz andere Richtung. Und da muss man schon sehr, sehr aufpassen. Also ich bin tatsächlich dagegen, so Publikationsfreiheit irgendwie zu verengen. Deswegen ist das schon auch ein starkes Urteil, jetzt dieses Kompakturteil. Aber es hat eben das, da komme ich nochmal zurück auf die Urteilsbegründung, es hat denen schon sehr, sehr klar gezeigt, wenn die so weitermachen mit ihren sehr, sehr rechtsradikalen Thesen und Leuten, die sie da zu Wort kommen lassen, dann ist irgendwann ein Punkt überschritten, ja, wenn es eben sehr prägend würde. Und es hat uns als Gesellschaft eben nochmal gezeigt, welche dieser Inhalte eben als verfassungsfeindlich gelten. Das hat eben auch so eine, ich finde, nochmal eine interessante Wirkung auch nochmal auf die Debatte, ja, wenn wir über bestimmte politische Haltungen und Ausrichtungen sprechen, die ja dann über das diese Vorfeldorganisationen und so ist Kompakt ja auch zu sehen, dann in eine Partei wie die AfD eben reinwirken. Und deswegen halte ich dieses Urteil auch für ein sehr wichtiges Urteil.
Justus von Daniels, vielen Dank.
Ja, danke euch.
Das war Justus von Daniels. Er ist Chefredakteur von Korrektiv und Jurist. Aus unserem Gespräch sind mir vor allem diese Punkte hängen geblieben. Erstens. Insgesamt steht es einigermaßen gut um die Pressefreiheit in Deutschland. Medienschaffende können in den meisten Fällen vom Staat ungehindert ihrer Arbeit nachgehen. Und sie müssen keine Repressalien fürchten. Gleichzeitig verletzen Überwachungsmaßnahmen des Staates immer wieder den Informantenschutz. Sie gefährden damit das für die Presse so wichtige Vertrauensverhältnis zwischen Hinweisgebern und Medienschaffenden. Zweitens. SLAPs, also strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung, sind aktuell eine der größten Gefahren für die freie Presse. Unternehmen, aber auch andere Akteure verklagen Journalistinnen. Sie bringen sie damit nicht nur in finanzielle Schwierigkeiten, sondern binden mit langwierigen Gerichtsverfahren Zeit, Geld und wichtige Ressourcen. Ein neues Gesetz soll mehr Sicherheit für Medienschaffende bringen. Und drittens, das Urteil gegen das rechtsextreme Magazin Kompakt ist wichtig aus zwei Gründen. Erstens hat es gezeigt, dass unser Rechtsstaat funktioniert, denn das Bundesverwaltungsgericht hat ein rechtswidriges Verbot aufgehoben. Zweitens zieht das Urteil klar, was Medien erlaubt ist und was eben nicht mehr von der Pressefreiheit gedeckt ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns darüber, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfehlst oder uns eine Bewertung dalässt. Falls du Themenvorschläge hast oder anderes Feedback, dann schreib uns gerne an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.